letzte aus der Predigtreihe Größe. Und nächste Woche ist die Gedanke, dass ihr dran seid. Dann könnt ihr teilen das, was ihr erlebt habt, wie ihr, welche Pflüge ihr verbrannt habt, welche Gruben ihr ausgehoben oder habt und was Gott in euer Leben getan hat, um diese Standard der Mittelmäßigkeit zu durchbrechen und in das Größere, was Gott für uns hat, hineinzukommen. So, ich bin sehr gespannt, welche Berichte da sein werden. Das Thema heute ist Größe, Einspruch abgelehnt. Das ist mein Thema. Ihr werdet später ein bisschen mehr verstehen, was ich damit meine. Vorletzte Woche war das Thema Größe, verbrenne den Pflug. Und da ging es einfach darum, dass Elia den Nachfolger erwähnt hat, und das war der Elisa. Er hat seinen Mantel über Elisa geworfen und hat ihn somit zum Propheten berufen. Und in den ersten Teil haben wir darüber gesprochen, dass Jesus uns nicht zu Mittelmäßigkeit, zu 0815 Lebensstil beruft, aber er ruft uns zu Größerem. Er ruft uns, ein Maßstab ist groß, er möchte, dass wir zum Größeren gehen. Aber dieser Maßstab von Größe wird nicht nach weltlichen Normen gemessen. Er ruft uns in ein Leben, in dem wir uns nicht mehr hinter unserem Flug verstecken, so ein Auswegmöglichkeit, falls das Ganze hier nicht klappt. Aber dass wir wirklich in völlige Hingabe gehen und deswegen auch den Flug verbrennen. Denn wenn wir den Flug verbrannt haben, dann gibt es nur eine Möglichkeit, und das ist, uns auf Gott zu verlassen. Und das ist manchmal so schwer. Es ist doch so, also so für alle Fälle. Gott ruft uns zu völliger Hingabe. Es ist interessant, wie Jesus seine Jünger berufen hat. Er ist hingegangen und hat gesagt, komm und folge mir nach. Und dann sehen wir die Reaktion der Jünger. Die haben alles liegen lassen und sind ihm nachgefolgt. Und das ist, was Gott, wenn wir in das Größere hineinkommen wollen, dann brauchen wir völlige Hingabe. Letzte Woche war das Thema Größe, hebe Gruben aus. Und da ging es über diese drei Könige im Krieg, die sich verlaufen hatten und dass sie in eine Notlage hineingekommen sind. Es gab kein Wasser mehr. Es war trocken. Und das war ihre Situation. Und in ihrer Notlage sagen sie, lass uns mal den Propheten rufen. Und dann kommt der Prophet, er weissagt widerwillig, aber er tut's trotzdem. Ihr kennt die Geschichte noch, lasst den E-Gitarristen mal kommen, ich meine den Saitenspieler, sagt die Bibel. Und er nimmt, obwohl er es nicht tun wollte, stellt er sich trotzdem zur Verfügung. Und er holt den Saitenspieler, damit die Atmosphäre geschaffen werden kann, um das Wort Gottes klarer zu hören. Es ist nicht, dass Musik und solche Sachen unbedingt da sein müssen. Man kann auch weissagen ohne Musik. Aber es war einfacher. Er würde sensibler für das Hören der Stimme Gottes. Letzte Woche haben wir gesprochen über diese Spannung zwischen Inspiration, was wir oft in Gottesdiensten erleben. Sehr oft, wenn ich zu einem gesalbten Gottesdienst gehe und da eine super Zeit des Lobpreises ist und die Musik mich mitreißt in die Gegenwart Gottes und ich spüre, wie mein Herz berührt wird, und dann kommt noch eine Predigt, die mein Herz berührt, dann gehe ich nach Hause und dann habe ich das Gefühl, ich bin irgendwie leichter und ich bin irgendwie inspiriert für Größeres. Aber Inspiration alleine tut's nicht. Denn viele lassen sich inspirieren am Sonntag, Inspiration, aber es geht nie rüber zu Partizipation, zu Teilnahme, zu das Ganze Anwenden. Also wenn Gott zu mir spricht und ich bin so berührt und ich denke, wow, Gott kennt meinen Namen, er hat zu mir gesprochen, dann kann das so ein Gefühl auslösen und dann komme ich nächste Woche und will wieder so ein Gefühl haben. Aber das wird keine Veränderung bringen. Denn Gott sagt, sprich nicht nur zu uns, einfach um zu sprechen. Er spricht zu uns, um uns in das Größere hineinzuführen, was er für uns hat. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das, was wir hören, anwenden. Es gab mal einen Prediger, er hat wirklich jedes Mal, wenn er predigen musste, hat er Gott gesucht und hat gesagt, Herr, was ist dein Wort für deine Gemeinde heute? Und Gott hat ihm wirklich Worte gegeben. Und er war an einem Tag, war er in seinem stillen Kämmerlein und war am Beten für die Woche, für die Predigt, für die nächste Woche. Und da kam nichts und da kam nichts. Und er sagt, Herr, was möchtest du die Gemeinde, was möchtest du dein Volk doch sagen? Und bis zum Samstagabend spät gab es noch nichts. Und er dachte, was mache ich denn jetzt? Und er betet und er kriegt einen Gedanke in seinem Herzen oder ein Wort Gottes. Und der Herr sagt, das, was sie letzte Woche gehört haben, sag sie, dass sie das umsetzen sollen. Und dann ging er hin und er sagt, und die Predigt heute ist, setze um, was du letzte Woche gehört hast. Amen. Denn es hat keinen Zweck, um Sachen wieder zu hören und nochmal zu hören und inspiriert zu werden auf Inspiration. Und es verändert unser Leben nicht. Je sehr ich die Gegenwart Gottes genieße und auch wie wichtig es ist, wir können und dürfen diese zwei Sachen nicht auseinander dividieren. Wir können nicht sagen, das hier und das Praktische kommen dann nicht. Die Könige haben das Wort Gottes gehört und als sie das Wort Gottes gehört haben und das Wort war, hebe Gruben aus. Eigentlich ein Wort, das sie überhaupt nicht hören wollten. Also das bessere Wort war doch, es wird regnen, so spricht der Herr, der Regen kommt, macht euch bereit, um diese Regen zu empfangen. Nein, der Herr sagt, du bist vertrocknet, du hast Durst, du bist müde, du hast keine Kraft mehr. Und jetzt kommt das Wort des Herrn, hebe Gruben aus, nimm dein Schaufel, dieser Boden, die so hart ist, gerade wenn es trocken ist, die sollst du ausheben und Gruben graben. Aber als sie das getan haben, am nächsten Tag, kam das Wort des Herrn kam und Wasser kam. Und Gott sagte, und das fand ich so toll, also wenn wir uns für eine Sache, nach einer Sache ausstrecken, dann gibt Gott uns viel mehr, als wir gefragt, gedacht haben. Denn was war der erste Aufgabe, der diese drei Könige, sie waren es war ein Kampf. Der König von Moab war gegen sie gekommen und sie waren auf dem Weg, diesen König zu besiegen. Und sie hatten das Gefühl, zu dritt sind wir stark, das schaffen wir locker, ohne Probleme. Und dafür brauchen wir eigentlich nichts weiteres. Und dann kommt die Situation, dass sie sich verlaufen und jetzt droht, dass sie sterben. Nicht wegen dem Krieg, aber wegen Durst, weil sie kein Wasser haben. Und dann kommt die Situation, dass sie Gott suchen und dass sie Gottes Wort hören und Gott sagt, hebe Gruben aus. Und dann kommt dieses Wunder und dann sagt Gott dazu, aber das hier ist mir zu wenig. Ich habe Größeres für euch. Denn das Größere ist, ihr werdet nicht nur eure Durst löschen, ihr werdet Moab bis zur Vernichtung überwinden. Das war mehr, als sie je sich erhofft hatten. Wir sollen uns ausstrecken für das Größere, das Gott für uns hat. Genau, das waren die ersten 2 Wochen. Und heute ist das Thema Einspruch abgelehnt. Und dazu lesen wir in 2. Könige 4, ab Vers 8. Wir werden viel Bibel lesen heute. Und ich kann nur ermutigen, die Bibel nicht nur im Gottesdienst zu lesen, aber auch viel zu Hause. Denn Gottes Wort ist Brot für unsere Seele und für unser Geist. Gottes Wort wird uns Kraft geben in Momente, dass wir es brauchen. Manchmal lesen wir Gottes Wort und es ist so ein historischer Überblick, aber dann irgendwie fängt etwas an, uns anzusprechen. Und das ist dieses Rema, Rema-Wort, dieses inspirierte Wort. Das Wort, das dann zu uns kommt und wir wissen, das ist nicht nur an Elia gesagt worden, das ist nicht nur an die Propheten oder wo auch immer gesagt worden, aber das spricht Gott jetzt in diesem Moment zu mir. Und das ist, was wir brauchen. 2. Könige 4, 8 bis 13. Und es geschah eines Tages, da ging Elisa nach Schunem hinüber. Dort war eine wohlhabende Frau, die nötigte ihn, bei ihr zu essen. Und es geschah, so oft er durchzog, kehrte er dort ein, um zu essen. Und sie sagte zu ihrem Mann: Sieh doch, ich habe erkannt, dass es ein heiliger Mann ist, der regelmäßig hier bei uns hindurchzieht. Lass uns doch ein kleines gemauertes Obergemach machen. Dort wollen wir ihm dann Bett und Tisch und Stuhl und Leuchter hinstellen. Und es soll geschehen, wenn er zu uns kommt, kann er dort einkehren. Und es geschah eines Tages, als er wieder dahin kam, kehrte er in das Obergemach ein und schlief dort. Und er sagte zu seinem Diener Gehasi: Rufe diese Schunamiterin. Und er rief sie, und sie trat vor ihn hin. Und er sagte zu ihm: Sage doch zu ihr: Siehe, du hast dir unseretwegen all diese Mühe gemacht. Was kann man für dich tun? Ist für dich mit dem König zu reden oder mit dem Heerobersten? Sie aber sagte: Ich wohne mitten in meinem Volk. Ich brauche keine Hilfe. Steht in einer anderen Übersetzung. Wir sehen in dieser Geschichte, dass es geht um eine wohlhabende Frau. In einer anderen Übersetzung steht eine großartige Frau. So, sie war gut betucht und sie hatte wirklich so nicht nur im Finanziellen, sie war eine großartige Frau, die wir hier begegnen. Und sie hat wirklich ein gutes Herz, das sehen wir aus ihren Taten. Wir sehen, dass sie das erste Mal, als sie diese Prophet trifft, dann nötigt sie ihm, um mit ihr zu essen. So, sie zwingt ihn fast, damit er kommt und isst. Und das ist ein Zeichen von Gastfreundschaft. Wir sehen, dass hier diese Frau eine Tugend hat, dass sie sehr gastfreundlich war. Die Bibel sagt in Römer 12, Vers 13: Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft, segnet die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Das ist geschrieben an Christen. Gastfreundschaft ist eine wichtige Tugend. Manchmal, ich möchte sagen, es ist wichtig, dass wir als Christen nicht nur einander einladen, aber einfach Menschen einladen, in uns, bei, zu uns nach Hause zu kommen. Und ich weiß, gerade in Europa, in Deutschland nicht so schlimm, in anderen Ländern ist es noch, ist dieser Gedanke, mein Haus, mein Burg, so mein Haus, da, weißt du, da bin ich wenn ich Leute einlade, dann ist es, dann muss es, ich weiß nicht, wie lange vorher, muss ein Termin gemacht werden und so weiter und so fort. So, es ist nicht, dass wir Leute nicht einladen, aber wenn ich Leute einlade, dann muss alles picobello sein, dann entertaine ich diese Leute und das ist alles gut. Aber wir müssen aufpassen, dass so eine Art von Höflichkeit oder Gastfreundschaft nicht macht, dass wir uns nicht üben in der Gastfreundschaft. Denn was passieren kann, ist, wir machen das Ganze so groß, dass wir, bevor wir Leute einladen oder dass wir viel weniger Leute einladen. Es gibt manche Leute, die sind wirklich, es ist ihr Herz, Gastfreundschaft auszuüben. So, sie lieben es. Es gibt andere, die tun es, aber es ist eine Aufgabe. Es geht jetzt hier nicht um, wie es für uns ist, aber Gastfreundschaft ist eine Sache, worin wir uns als Christen üben sollen. Das steht hier. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Und das ist eigentlich dieses Spezielle, so unsere Geschwister, unsere Mitchristen. Und dann steht, übt Gastfreundschaft, segnet die euch verfolgen und flucht nicht. In Hebräer 13, Vers 2 steht noch eine Bibelstelle, die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Ich weiß nicht, Mani, haben wir schon Engel bei uns zu Hause gehabt? Vielleicht? Wir hatten letzte Woche noch zwei Engel bei uns zu Besuch. Nein. Aber da ist eine Aussage hier. Weißt du, so vergesst die Gastfreundschaft nicht. Und das steht hier mit ein so, denn ohne zu wissen, haben manche, weil sie sich so geübt haben in Gastfreundschaft, sind sie in einen Bereich hineingekommen, das größer war, als sie erwartet hatten. Sie haben sogar Engel beherbergt. So, da ist ein Schlüssel hier, was Gastfreundschaft angeht. Sprechen in der Oase, sprechen wir über die Theologie des Essens. Und ich glaube fest daran. Warum? Weil Jesus das gepredigt hat. Guck mal in deine Bibel, überall wo Jesus hinging, hat er mit Leuten gegessen. Es war sogar so schlimm, dass die Pharisäer haben gesagt, genau, so, er ist ein Fresser und ein Weinsäufer. Überall, wo er hingeht, trinkt er und isst er mit diesen ungläubigen, ungöttlichen Leuten. Aber Jesus war das egal, weil er wusste, es ist wichtig, auf diese Ebene der Beziehung zu kommen mit Menschen. Und deswegen finde ich es so toll, dass die Art und Weise, wie auch die Oase teilweise entstanden ist, ist, viele haben Gottes Evangelium gehört, während sie eine leckere Gulaschsuppe oder einen Spießbraten gegessen haben. Und weil da ist eine, weißt du, wenn wir miteinander essen, dann Essen ist so ein Grundbedürfnis eines Menschen. Und wenn wir das zusammentun, dann entsteht eine bestimmte Intimität. Wir essen zusammen. Und über diese, deswegen sage ich Theologie des Essens, über diese Schiene öffnen Menschen eher ihr Herz. Ich habe viel Straßenevangelisation gemacht, wo ich mit Leuten gesprochen habe über Gott. Und manchmal braucht man auch solche Gespräche. Aber die Offenheit auf der Straße ist sehr gering. Leute sind beschäftigt mit anderen Sachen. Sie fühlen sich manchmal auch ein bisschen in ihre Privatsphäre angegriffen. Und manchmal, ich sehe das oft, wenn bestimmte Gruppierungen hier in Castellón versuchen, ihr Glauben weiter zu reichen, dann stehen die auf der Straße mit ihren Blättern in der Hand und wollen quasi ihre Botschaft verbreiten. Und dann beobachte ich die Situation und dann sehe ich, wie die Menschen so einen Bogen machen, dass sie bloß nicht angesprochen werden. Aber wenn wir zusammen essen, ist etwas ganz anderes. Dann reden wir auch gerne miteinander. Und dann möchte ich auch wissen, was dich bewegt und umgekehrt. Gastfreundschaft ist wichtig. Es sind oft die gewöhnlichen Sachen wie Gastfreundschaft, die den Weg bereiten oder vorbereiten, in das Größere hineinzukommen, das Gott für uns hat. Und diese Frau, sie war treu in den Bereich und ist in etwas hineingekommen, das sie nie für möglich gehalten hat und vielleicht noch nicht mal wollte. Aber sie kam in das Größere, das Gott für sie hatte, hinein. Jesus hat uns gesagt in Johannes 12, Vers 14, dass wir größere Werke tun werden, wie er getan hat. Jeder, der an mich glaubt, wird größere Werke tun, wie diese. Ein sehr herausfordernder Gedanke. Elisa bemerkt diese Gastfreundschaft. Zuerst ist es Essen, dann geht sie noch weiter, sie baut ein Zimmerlein für ihn, wo er, wenn er dann unterwegs ist, da schlafen kann, übernachten kann. Er braucht kein Hotel zu buchen. Nein, komm bei mir zu Hause, ich habe ein Zimmer speziell für dich bereitet und du kannst jedes Mal, wenn du vorbeikommst, kannst du da hinein. Und eines Tages ist er bei ihr zu Besuch und er hat das öfters gemacht, so wie wir das in der Bibel lesen. Und dann kommen die Gedanken, ich weiß nicht, wie es entstanden ist, ob er vielleicht am Beten war oder so, aber er spürt, er muss etwas zurück tun. Diese Frau hat diesen Dienst, hat diese Gastfreundschaft nicht getan, um etwas zurückzuempfangen. Aber hier in diesem Moment, von Gott inspiriert, glaube ich sicherlich, will er etwas tun. Und er stellt diese Frage, was kann man für dich tun? Ich weiß nicht, was deine Situation heute ist. Aber ich glaube, dass Gott zu dir heute Morgen fragt, was kann ich für dich tun? Manchmal haben wir das Gefühl, dass Gott nur interessiert ist, uns Lektionen zu erteilen. So uns irgendwie zu belehren und irgendwie, ja, solange ich möchte, dass dein Leben in Ordnung kommt und so. Und sicherlich ist das ein Teil. Aber, weißt du, Gottes Herz ist da. Er möchte uns segnen. Er möchte uns segnen. Er möchte sein Segen auf uns ausgießen. Und er fragt heute, was kann ich für dich tun? Ich, Vincent, kenne deine Not nicht, aber Gott weiß genau. Aber trotzdem fragt er, was kann ich für dich tun? Und dann sehen wir, auf die Frage, was kann ich für dich tun, sagt sie, ich brauche keine Hilfe. Mir ist gut. Ich bin versorgt. Alles ist okay. Aber der Prophet lässt nicht locker. Denn er fragt jetzt seinen Knecht Gehasi, was kann man für diese Frau tun? Und Gehasi hat einige Informationen und er sagt, ja. Und er sagte, was kann man denn dann für sie tun? Da sagte Gehasi, ach, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Und er sagte, ruf sie. Und er rief sie, und sie trat in die Tür, und er sprach, um diese Zeit übers Jahr wirst du einen Sohn umarmen. So spricht der Herr. Da erwiderte sie, nicht doch, mein Herr, du Mann Gottes, belüge deine Magd nicht. Mache mich doch keine falschen Hoffnungen. Er fragt, was kann ich für dich tun? Mir ist gut, ich bin gut. Mir geht's gut, alles okay. Ich brauche nichts. Ich bin wohlhabend, großartig. Ich will etwas für dich tun. Du brauchst nichts für mich zu tun. Aber trotzdem hatte sie eine Not in ihr Herz. Aber ihre Ausrichtung ist, nein, ich brauche nicht, ich will segnen. Du brauchst mich nicht zu segnen, ich will segnen. Und manchmal haben wir die gleiche Haltung Gott gegenüber, dass wir so Herr, ich will tun. Und du sollst nicht, ich will tun. Nein, wir müssen Gott auch die Gelegenheit geben, unsere Herzen zu berühren. Dass er, wenn er fragt, was kann ich für dich tun? Und wenn er deine Situation anspricht, dass wir uns öffnen dafür. Aber es war eine sensible Situation hier. Es war eine schwierige Situation. Wir sehen, dass diese Frau sagt, nein, sie erwidert, sie sagt, nein, nicht doch. Warum? Mach mich keine falschen Hoffnungen. Ich glaube, dass eine Frau, die so reagiert, irgendwie falsche Hoffnungen gemacht worden ist. Dass sie irgendwie in ihrem Lebenslauf diese Erfahrung gemacht hat, dass sie in diesem Fall sich einen Sohn gewünscht hat, dass sie sich ein Kind gewünscht hat, dass sie gehofft hat, dass sie vielleicht gebetet hat, oh Herr, schenk mir doch ein Kind. Gerade in der jüdischen Tradition ist kinderlos sein, ist ein Schmach, ist eine, wie heißt das, ein Fluch sogar. Und sie musste ihr ganzes Leben, musste sie damit leben. Und irgendwie hat sie sich damit abgefunden. Vielleicht haben Leute ihr gesagt, bete ein bisschen mehr und dann wird Gott dich ein Kind geben. Oder du musst ein bisschen mehr fasten. Ich denke, dass das ist das Problem. Oder gibt es keine Sünde in deinem Leben, dass du bekennen sollst? Fang mal an, deine Sünden zu bekennen. Und dann wird das kommen. Ach, du hast keinen Glauben. Du musst Gott vertrauen und dann wird's wohl werden. Kennt ihr solche Aussprachen? Dass du weißt, dass du alles getan hast. Du weißt, wie du mit aufrichtigem Herzen, nicht fehlerfrei, aber mit aufrichtigem Herzen dastehst. Aber die Welt und dein Umfeld versteht dich nicht. Und du hoffst und du gehst dafür und das klappt es nicht. Und dann denkst du zum Schluss, soll ich mich diese Verletzung meines Herzens noch weiter aussetzen? Nein, ich mache einen Schlussstrich. Ich wähle das Mittelmäßige. Denn das tut nicht weh. Warum muss ich extrem sein? Warum muss ich für diese extreme Sachen gehen, wie größere Werke, die Gott für mich hat? Das sind doch viele andere, die genau das Gleiche nicht getan haben. Und es geht ihnen gut. Es ist okay. Es ist 0815, aber es gefällt mir. Gerade ein Punkt von Schwangerschaft. Da müssen wir wirklich aufpassen, um so etwas anzusprechen. Es gibt Situationen, dass du, es gibt Propheten, die viele da in diesem Bereich gemacht haben, wo sie geweissagt haben, du wirst, wieder schwanger werden und Gott wird dir ein Kind geben, und diese Frau hat schon 8 Kinder und hat wirklich gesagt, ich will keine Kinder mehr. Oder es gab Situationen, wo jemand sich wirklich ein Kind gewünscht hat und dieser Wunsch würde nicht erfüllt. Gebet nach Gebet nach Gebet. Es ist eine sensible Situation hier. Und sicherlich ist deine Not auch eine sensible Situation. Etwas, das weh tut. Etwas, was da ist. Etwas, das du möchtest, dass es weg ist. Aber vielleicht nicht einfach so weggeht. Vielleicht ist es eine Situation, wo du sagst, in meine Beziehung, in meine Ehe, es ist mal gut, es hat gut angefangen. Ich habe wirklich das Gute geschmeckt in meine Ehe am Anfang. Aber heute ist es nicht mehr so. Und ich soll für Größeres gehen? Nein, ich bin so gerade froh, dass ich mich mit der Situation abfinden kann. Kennt ihr das? Es können andere Situationen sein, wo du kämpfst mit einer Sucht oder mit einer Not und du kommst nicht durch. Aber als dieser Prophet sagt, er weissagt, Gott sagt, so spricht der Herr, du wirst schwanger werden. In einem Jahr wirst du schwanger werden. Kann sie diesen Segen eigentlich, kann sie nicht annehmen? Was sagt sie? Nein. Sie erhebt Einspruch. Sie sagt, nein. Nein, nicht doch. Ich will keine falsche Hoffnung. Lass es sein. Ich habe nicht drum gefragt. Du hast mich gefragt, wie es mir geht. Ich habe gesagt, es geht mir gut. Dein Knecht hat da Sachen gesagt, die er nicht sagen sollte. Und jetzt kommst du und du greifst in eine Situation hinein, das weh tut, dass ich froh bin, dass es da ist, dass es einigermaßen geht. Und du greifst es wieder hoch und ich will es nicht. Nein! Ich erhebe Einspruch. Es gibt viele Situationen, die in unser Leben passieren, wo wir Einspruch erheben. Gott möchte etwas tun, aber wir sagen nein. Es war nicht, dass diese Frau kein Kind wollte, aber sie wollte nicht wieder durch diese Enttäuschung gehen, dass mal am Ende es doch nicht klappt. Die größeren Werke, die Gott über deine Kinder gesprochen hat, dass deine Kinder ihm nachfolgen werden. Und du guckst und du siehst, dass deine Kinder ihm nicht nachfolgen. Oder aber was ist Gottes Reaktion? Und das steht hier nicht, aber ich glaube Gott. Also kennen wir diese Situation in der Richtersaal. Und dann steht der Richter und dann gibt es diese Rechtsanwälte. Und der eine Rechtsanwalt sagt irgendetwas und der andere sagt Einspruch. Und der Richter muss jetzt entscheiden, was passiert. Er kann sagen, Einspruch stattgegeben oder Einspruch abgelehnt. Und hier steht Gott und diese Frau erhebt Einspruch. Aber Gott sagt, Einspruch abgelehnt. Einspruch abgelehnt. Und oft sehen wir, wenn Einspruch abgelehnt wird, sehen wir das als negativ. Aber hier ist es die Güte Gottes, die sagt, Einspruch abgelehnt. Es ist mein Wort und es wird geschehen. In einem Jahr hast du ein Kind. Und dann lesen wir weiter. Vielleicht eine Gedanke. So, wir müssen wissen, dass Gottes Gedanken sind Gedanken, sind gute Gedanken über uns. In Jeremia 29, Vers 11, da steht: Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über dich denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um dich Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über dich denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um dich Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Um dich Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Er will uns Zukunft und Hoffnung gewähren. Und weil das da ist, sagt er: Einspruch abgelehnt. Ich gebe dir diese Segen. Einspruch abgelehnt. In Vers 17 steht: Aber die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn zu eben dieser Zeit. Zu eben dieser Zeit übers Jahr, wie Elisa zu ihr geredet hat. Das klingt schön. Also so, sie wollte es nicht, sie hat trotzdem den Segen Gottes bekommen und sie lebten glücklich bis ans Ende ihres Lebens. Würde es toll sein, wenn das so wäre, ne? Dann konnte ich jetzt, ja, ich sage meine Predigt abschließen und sagen: Gut, so, Gott sagt Abspruch abgelehnt, so gehe hin und erzeuge dein Baby. Gehe hin und fange das an, was Gott dir gesagt hat zu tun. Ja, ihr lacht. Von dem Mann steht, dass er alt war. So, da musste Gott auch ein Wunder tun. Aber ich denke, das war das kleinere Wunder. Denn wir sehen, dass sie schwanger wurde. Und dass genau das, was Gott gesagt hat, in Erfüllung gegangen ist. So, geh nach Hause, verlieb dich neu in deinen Partner, geh nach Hause, finde den neuen Job, den du brauchst, geh nach Hause und komme in deine Berufung hinein, geh nach Hause und predige Gottes Evangelium und verändere diese Welt. Aber da hört es nicht auf. Und jetzt kommt eigentlich der Teil der Predigt, der eigentlich schwierig wird. Für die, die die Geschichte schon kennen, die wissen, wo welche Richtung es geht. Und das Kind wuchs heran. Und es geschah eines Tages, da ging es zu seinem Vater hinaus, zu den Schnittern. Und es sagte zu seinem Vater: Mein Kopf, mein Kopf! Er sagte zu dem Knecht: Trag ihn zu seiner Mutter. Der hob ihm auf und brachte ihn zu seiner Mutter. Und er saß auf ihren Knien bis zum Mittag, so 12 Uhr ungefähr, war er auf ihren Knien, dann starb er. Die Geschichte stimmt irgendwie nicht. Ich meine, Gott hat doch ihr dieses Kind gegeben, oder? Gott hat gesagt, sie wollte es doch nicht. Aber Gott hat doch gesprochen. Und Gott hat gesagt, du wirst schwanger werden und du kriegst ein Kind. Und dann ist dieser Junge noch ein kleiner Junge und dann stirbt er. Ich habe gedacht, es endet und alles ist gut. Und nein, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Und ich weiß, es ist ein Teil der Realität, womit wir uns täglich auseinandersetzen müssen. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben in einer Welt, wo es nicht immer geht, so wie wir das wollen. Und ich sage es ganz bewusst auch, so wie Gott das will. Jeden Tag gehen Menschen verloren. Aber die Bibel sagt, Gott möchte nicht, dass einer verloren geht. Es ist nicht seine Wille, dass Menschen verloren gehen. Trotzdem gehen Menschen verloren. Da passieren Sachen, die nicht der Wille Gottes sind, aber sie passieren trotzdem. Und jeder, der länger Christ ist, wird schon Situationen erlebt haben, wo er sich in so eine ähnliche Situation befindet. Vielleicht nicht so tragisch, aber eine Situation, wo du etwas erhofft hast, wo Gott zu dir gesprochen hat, Gott zu deinem Herz geredet hat und du bist dafür gegangen und dann stirbt das Ding. Und dann stirbt die Vision und dann passiert irgendetwas und du denkst, wie bitte? Was ist das? Bin ich im falschen Film? Wie muss ich das hier erklären? Was? Wozu das Ganze? Weißt du, ich habe meine Kinder von kleins ab habe ich sie in der Furcht des Herrn großgezogen. Ich habe sie immer gesagt, was die Bibel sagt. Und dann werden sie erwachsen und dann gehen sie ihre eigene Weg und sie wollen nichts mehr mit Gott und nichts mehr wollen sie wissen. Und dann denke ich, wie bitte? Oder es gibt also Situationen, die wir nicht mehr verstehen. Eine meiner persönlichen Geschichten möchte ich heute Mittag noch kurz erzählen. Ich glaube, dass Gott heilt, dass Gott heilen will. Ich glaube, nicht nur ich glaube, ich habe Heilung einige Male erlebt. In der Gemeinde in Lelydorp, wo ich, hineingekommen bin, war eine Frau, Alice, die hatte Krebs mit 30 Jahren. Gott hat ihr geheilt, sie war Muslimin, sie ist zum Glauben gekommen, sie ist geheilt worden, sie konnte keine Kinder mehr bekommen, sie hat Kinder gekriegt, sie lebt noch heute, sie ist über 70 Jahre alt heute. Sie ist ein lebendiger Beweis, dass Gott heilt. Und das war eine wirklich so übernatürliche Heilung. Man hat für sie gebetet und der Krebs war weg. Wir haben solche Situationen erlebt in Holland, als wir es gab auch eine Frau, Samenson, ihre Vorname vergesse ich immer, aber ist egal. Auch Krebs, Gott hat sie geheilt. Das haben wir live erlebt. Ich habe schon öfters darüber erzählt. Aber dann wird in diese Gemeinde in Holland, wo schon einige Heilungen, übernatürliche Heilungen stattgefunden haben, wird Stephanos, der Sohn von Stanley Dissels, wird krank. Und als sie dann das feststellen, dann geht er zum Arzt und die sagen ihm, Junge, 30 Jahre alt, und der Arzt sagt ihm, du hast Krebs, du bist im vierten Stadium, wir können nichts mehr für dich tun, du kannst nach Hause gehen. Und die ganze Gemeinde hat gesagt, das nehmen wir nicht an. Wir vertrauen Gott für Heilung. Und wir haben, als ganze Gemeinde haben wir für Heilung gebetet. Und Ende der Geschichte, Stephanus ist gestorben. Und dann haben wir die Geschichte, die wir alle kennen, von Hans Klaus, seiner Frau, Ehefrau, die Theresa. Auch jung, Krebs, wir beten, die ganze Gemeinde betet, sie stirbt. Und das hat bei mir eine Reaktion bewirkt. Also ich habe gesagt, so in meinem Herzen, vielleicht nicht bewusst, aber in meinem Herzen habe ich gesagt, lass uns den Ball flach halten, was Heilung angeht. Ich glaube an Heilung, ich habe Heilung gesehen, aber lass uns den Ball flach halten. Mittelmäßigkeit ist auch gut. Also müssen wir extrem hinter jeder Krankheit hergehen, um für Heilung zu beten? Nein, brauchen wir nicht. Lass uns den Ball flach halten. Müssen wir für die größeren Werke gehen, die Jesus... wenn er will, dann wird er es tun, und ich bete natürlich, wenn Leute das wollen, aber so in mein Herz hatte ich Leute eher zum Arzt geschickt und lass dich mal untersuchen und guck mal, was er sagt und so in die Schiene und Heilung, lass uns mal lassen. Und dann kommt Gott und er tut etwas, was ich habe ihm nicht drum gebeten, aber er fordert mich heraus. Es war in dieser Situation, wo eine Prediger über Glauben und Heilung predigt und ich merke, wo ich eigentlich stehe. Und ich sage, okay, Herr, dann hilf mir. Und wir haben die ganze Gemeinde und die ganzen Leute, die da waren, vor 3-4 Jahren war das, haben wir gefragt, betet für uns. Betet für Mani und ich, dass wir wieder auf den Platz kommen können, dass wir Gott vertrauen können. Also, und dann antwortet Gott an dem Moment und er heilt Dani. An dem gleichen Tag, im gleichen Moment. Dani, die Krebs hatte, heilt er in dem Moment. Ich meine, wenn du dann nicht hellhörig wärst, dann weiß ich es auch nicht. Aber ich wusste, Gott fordert mich heraus. Und dann sage ich, okay, ich wollte es nicht. Es war gut. Es war gut. Mir ging es gut. Also ich habe mich abgefunden mit dieser Situation. Muss das jetzt sein? Aber jetzt forderst du mich heraus, so Herr, okay, dann lasse ich das Kind geboren werden. Okay, dann wird es geboren und dann sage ich, okay Herr, wo ist die nächste Herausforderung? Am nächsten Tag, als ich dieses Gebet gebetet habe, werde ich angerufen, dein Freund Abo Ottenbreit ist krank. Er hat Gehirntumor. Und ich wusste, das ist die nächste Herausforderung. So, ich habe gesagt, dann okay, jetzt bin ich drin. So, dann wir gehen. Wir vertrauen Gott, ich gehe die Herausforderung an. Wir sind zu Abo gefahren, wir haben gebetet, wir haben Gott vertraut, wir können keine so tun, aber wir haben uns positioniert, so wie wir konnten. Wir haben gesagt, Herr, du hast uns hier auf diesen Weg gebracht. Herr, wir vertrauen dir für Heilung. Direkt darauf hören wir, dass Shelley Sellers, auch eine gute Freundin von uns, die kämpft schon einige Zeit mit Krebs. Es war schon quasi überwunden, alles war gut. Und dann kommt diese blöde Nachricht, dass sie dass es in ihr ganzer Körper gestreut ist und sie können doch nichts mehr für sie tun. Und in diesem Moment fragt Joe uns, komm doch nach Amerika. Wir haben gesagt, okay, wir kommen nach Amerika. Axel und ich sind zusammen geflogen. Wir sind nach Redding, Kalifornien gegangen, da wo sie für Heilung beten und wo sie viele Heilungen erleben. Wir sind zusammen hingegangen. Wir haben gesagt, okay, wenn wir noch nicht auf dem Punkt sind, dann gehen wir da, wo sie schon das Meer erleben. Und sie hat für sich beten lassen. Es war eine wunderbare Zeit. Gott hat so gesprochen. Ich meine, wenn das kein Reden Gottes ist, dann redet Gott nicht. Da waren solche klare Hinweise. Dann kommen wir nach Deutschland zurück. Und dann, weißt du so, und wir stehen für diese Leute, wir sagen, es wird kommen. Gott tut etwas. Gott hat uns auf diesen Weg gebracht. Gott hat mich, auf diesen Weg gebracht. Er hat das Kind geboren lassen, werden. So, dann versorgen wir dieses Kind, dass es großgezogen wird, bis das, was Gott, das Größe, was Gott hat, in Erfüllung geht. Vielleicht ist deine Situation anders, aber geh mit mir in diese Reise, während du deine Not in Gedächtnis hast. Deine Herausforderung in Gedächtnis hast. Auf jeden Fall, dann werde ich angerufen von Dorina Kunz. Und sie sagt, ja, ich höre, ihr betet jetzt mehr für Heilung. Ein Freund von mir, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aus der FEG in Simmern, ein junger Kerl, 24 Jahre, Tobias, ne? 24 Jahre alt. Sagt, er ist, todkrank. Kannst du vorbeigehen, um für ihn zu beten? Ich sag, ich habe ein Versprechen gemacht, ich werde die Herausforderung angehen, ich tue es. Ich bereite mich vor, um hinzugehen, und der Schwiegervater von Tobias ruft mich an und sagt, Winston, da ist etwas passiert. Ihr müsst verstehen, er ist ein wunderbarer Christ, aber er geht nicht für Heilung. Weißt du, er glaubt schon, dass Gott heilt wird, aber so dafür zu gehen, so wie ich das jetzt, das tut er nicht. Und er ruft mich an und er sagt, ich stehe hier und ich bin am Zittern, weil ich habe heute Morgen, wir haben eigentlich alles schon abgeschlossen, wir haben gesagt, er wird sterben, wir bereiten das vor, dass er stirbt, weißt du, so alles vorbereiten. Und er sagt, und ich stehe hier und dann öffne ich meine Bibel und dann spricht Gott zu mir durch der Bibel und ich schlage eine Bibelstelle auf, er wird nicht sterben, sondern leben und die Güte Gottes verkündigen. Und ich sage, Winston, was mache ich damit? Ich kenne das nicht, aber ich bin total verunsichert jetzt. Er ruft mich an. Ich sage, ich gehe hin. Dann kommt. Er sagt, ich möchte mitkommen. Er sagt, okay, wir gehen hin. Wir sind hingegangen. Wir haben für Tobias gebetet. Tobias war wirklich todkrank. Und wir haben für ihn gebetet. Ich habe gesagt, Herr, du redest. Ich höre dein Reden. Nicht nur ich. Weißt du, ich bin nicht hingegangen, weil ich ein Wort Gottes hatte, aber dann kommt der Vater und er hat ein Wort Gottes. Und ich sage, so, dann gehen wir dafür. Und wir haben gebetet. Und ich musste an dem nächsten Tag muss ich nach England fliegen. Ich habe die ganze Konferenz, wo wir da waren, haben wir gesagt, betet für ihn. Wir sind wirklich hier in etwas, lass uns für ihn beten. Und als ich an dem Sonntag zurückkomme, höre ich, Tobias ist gestorben. Und dann höre ich kurz darauf, dass Abo stirbt. Und dann höre ich kurz darauf, dass Shelly stirbt. Ein Wort, das Shelly bekommen hat. Ich bin sehr transparent heute. Ein Wort, das Shelly bekommen hat, war, als sie dieses Todesurteil bekommen hat, als sie gehört hat, sie können nichts tun, sind sie total niedergeschlagen in ein Café gegangen und ein fremder Mann kommt auf sie zu. Ein fremder Mann. Und als der Mann vorbeigeht, spürt Shelly, dieser Mann soll mir etwas sagen. Aber sie hat sich nicht getraut, ihn anzusprechen. So, dieser Mann geht vorbei. Und dieser Mann dreht sich, kommt zurück und sagt, Shelly, Entschuldigung, ich möchte Ihnen etwas sagen. Ich glaube, dass Gott auch heute noch zu Menschen spricht und Gott hat zu meinem Herz gesprochen, dass ich dir etwas sagen soll. Und Shelly sagt, ich weiß es. Und er sagte, echt? Und dann hat er festgestellt, sie ist auch Christin, hat er gesagt, was ich spüre, dass ich dich sagen soll, ist, zweifle nicht im Dunkeln, was ich dich im Licht gesagt habe. Gott hat Shelly persönlich versprochen, dass sie geheilt wird. Und das war im Licht. Und jetzt war es dunkel. So jetzt. Und dann sagt dieser Mann, zweifle nicht im Dunkeln, was ich dir im Licht gesagt habe. Und Gott hat diese Frau versprochen, du wirst ein Kind bekommen. Und sie wollte es nicht. Und er hat es ihr trotzdem gegeben. Sie hat gesagt, ein Spruch. Und Gott hat gesagt, ein Spruch abgelehnt. Und jetzt ist die Situation. Und das Kind ist tot. Was tun wir? Ich möchte sagen, diese Predigt wird nicht all deine Fragen beantworten. Und wird nicht all meine Fragen beantworten. Aber was ich weiß, ist, dass diese Frau gesagt hat, das akzeptiere ich nicht. Das akzeptiere ich nicht. Und was tut sie? Sie geht hin. Ich will nicht alles lesen, aber sie geht hin. Sie sagt, okay, dann ging sie hinaus auf dem Feld und sagte zu ihrem Mann, gib mir einen Knecht und eine Eselin, ich will schnell zu dem Mann Gottes reiten, ich bin bald wieder zurück. Warum gehst du ausgerechnet heute, fragt er. Es ist doch weder Sabbat noch Neumond. Lass es gut sein, sagte sie. Sattelte die Eselin und befahl dem Knecht, treib mir das Tier tüchtig an und hör nicht damit auf, bis ich es dir sage. So kam sie zu Elisa, an dem Berg Karmel. Der Prophet sah sie schon von Weitem und sagte zu Gehasi, da kommt ja die Frau aus Schunem, diese schunamitische Frau. Lauf ihr entgegen und frag sie, geht es dir gut? Geht es deinem Mann gut? Geht es dem Kind gut? Die Frau antwortete Gehasi, ja, es geht gut. Merkt ihr, sie war auf einer Mission. Ihr Mann fragt ihr, ist alles okay? Ihr sagt, ja, alles ist gut. So nach dem Stil, ich rede jetzt nicht mit dir. Ich muss mit einer Person sprechen hier. Mit derjenige, der mir in diese Lage gebracht hat. Ich will nicht mit, weißt du, dann kommt der Knecht kommt und geht es gut? Mir geht's gut. Und sie geht weiter. Aber als sie auf dem Berg bei dem Mann Gottes angelangt war, fiel sie vor ihm nieder und umklammerte seine Füße. Und Gehasi wollte sich schon zurückstoßen, aber Elisa sagt, lass sie, sie ist ganz verzweifelt. Und der Herr hat mir nicht gesagt, was geschehen ist. Ach, mein Herr, sagte sie, habe ich dich vielleicht um einen Sohn gebeten? Habe ich nicht gesagt, du sollst mir keine falschen Hoffnungen machen? Also auf die Frage, warum hat Gott diese Situation in diese Frau ihr Leben zugelassen? Weißt du, was meine Antwort ist? Ich weiß es nicht. Weißt du, auf die Frage, warum diese Sachen, was ich euch erzählt habe, nicht so erfüllt worden sind, als ich mir das gehofft habe, ist meine Antwort, ich weiß es nicht. Ehrliche Antwort. Da sagte Elisa zu Gehasi, geh so schnell du kannst nach Schunem. Bleib nicht stehen, um irgendjemand zu begrüßen. Und wenn dich jemand begrüßen will, antworte ihm nicht. Nimm meinen Prophetenstab und leg ihn auf das Gesicht des Jungens. Aber seine Mutter sagte, Einspruch. Sie sagt, nee, so nicht. Nein, nicht mein Mann, nicht dein Knecht, du. Weißt du, und ich positioniere mich neu und ich gehe neu zu Gott. Und ich sage, Herr, ich habe das hier nicht gesucht. Du hast es mir gegeben. Und ich verstehe es nicht, aber dann sollst du das in Erfüllung bringen, was du mir gesagt hast. Wenn wir für Heilung gehen, was ein Bereich ist, sollen wir einen langen Atem haben. Wenn wir nicht bereit sind, enttäuscht zu werden, dann sollen wir nicht dafür gehen. Und ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber ich weiß, dass Gott zu uns als Gemeinde und zu mir persönlich gesprochen hat, dass wir Heilung erleben werden, so wie wir das noch nicht gesehen haben. Und dass viele Heilungen geschehen werden. Und wenn ich jedes Mal, wenn ich für jemanden bete und es nicht geschieht, sage, ich höre auf, dann werde ich nie in das hineinkommen, was Gott für mich hat. Aber es ist eine Spannung, Leute. Es ist eine Spannung. Weißt du, ich muss immer wieder zu den Psalmen zurückgehen und ich darf sagen, Herr, wieso? Herr, ich verstehe es nicht. Die Psalmisten haben es auch getan. Weißt du, aber ich bleibe nicht dort. Ich sorge dafür, dass alle Bitterkeit, das vielleicht in mein Herz entstehen will oder versucht zu entstehen, dass ich damit abfinde und dass ich sage, Herr, aber ich gehe für das Größere, das du hast. Und nicht nur im Bereich Heilung, liebe Menschen, liebe Freunde. Es geht in jeden Bereich. Weißt du, wenn es kriselt in deiner Ehe, gib nicht auf. Fang immer wieder neu an und sag, Herr, das soll das größere Werk sein, das, wofür ich dich vertraue. Wenn es um eine Arbeitssituation geht oder um eine, dann geh dafür und sag, Herr, dafür vertraue ich dich. Wenn es um Krankheit geht, gehe dafür. Weißt du, hier sagt diese Frau Einspruch und der Prophet sagt, stattgegeben. Denn er geht hin. Und ich lese das noch zum Ende. Ich weiß, dass wir ein bisschen über die Zeit sind, aber ich lese das noch zu Ende. Da ging Elisha mit ihr. Gehasi war vorausgeeilt und hatte den Stock auf das Gesicht des Jungen gelegt. Der aber gab kein Lebenszeichen und rührte sich nicht. Gehasi ging zurück. So, auch da hat es nicht geklappt. Elisha entgegen und sagte zu ihm, er ist nicht aufgewacht. Als Elisa selbst in das Haus kam, ging er in sein Zimmer und fand den Jungen tot auf seinem Bett liegen. Interessant. Die Frau hat es auf sein Bett gelegt. Du hast mir das, dann kommst du damit fertig. Genau, werde du damit fertig. Und dann legte er sich auf den Jungen, sodass sein Mund dessen Mund berührte und seine Augen und Hände die Augen und Hände des Jungs. Nachdem er eine Zeit lang so gelegen hatte, wurde der Körper des Jungen wieder warm. Elisa stand auf, er ging einmal ein und einmal im Zimmer auf und ab. Dann legte er sich wieder vorher auf den Körper des Jungens. Da nieste das Kind 7-mal und schlug die Augen auf. Elisa rief Gehasi und befahl ihm, die Mutter zu holen. Als sie kam, sagte er zu ihr, hier hast du deinen Sohn. Sie trat auf Elisa zu, warf sich vor ihm nieder, nahm sie ihren Sohn und verließ das Zimmer. Und jetzt sind wir dran. Weißt du, jetzt sind wir dran. Was ist deine Situation? Sagst du, mir geht's gut. Oder traust du dich jetzt, um dich einzulassen in das, was Gott für dich hat? Ich hoffe nicht, dass ich Leute Angst gemacht habe und dass Leute jetzt sagen, oh, ich bleibe beim Mittelmäßigen. Nein, aber ich will nicht beim Mittelmäßigen bleiben. Ich will gehen für das Größere, das Gott für mich hat. Weißt du, wir sind berufen zum Größeren. Du bist berufen, um diese Welt, ja, es heißt, ein Stempel aufzudrücken. Ich war hier. Weißt du? So auf eine Art, dass du das Leben von Leuten um dich herum, deine Familie, dein Umfeld beeinflusst mit dem Größeren, das Gott durch dich tun will. Aber es ist kein leichter Weg. Aber es ist ein Weg, würdig zu gehen. Lass uns zusammen aufstehen. Ich spüre, dass jemand hier ist, der in deiner Situation hast du die ganze Zeit zu Gott gesagt, Einspruch. Du hast die ganze Zeit gesagt, nein, 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 nein. Und du weißt schon, du ahnst schon, was Gottes Wort für dich ist. Einspruch abgelehnt. In seiner Liebe sagt er zu dir, Einspruch abgelehnt. Denn ich habe Größeres mit dir vor, meine Tochter. Ich habe Größeres mit dir vor, mein Sohn. Oh Herr, wir wollen, genau wie wir letzte Woche gehört haben, nicht nur inspiriert werden, aber wir wollen anwenden. Und ich bitte in Jesu Namen, dass wir die ganze Woche hiermit schwanger gehen können. Und dass du tust, was du tun wirst in mein Leben und in unser Leben. In Jesu Namen. Amen. Gottes